ARD Sounds.
Думаю, что это еще одна ошибка, грубая ошибка. И она, на мой взгляд, явно противоречит интересам немецкого народа.
Dies ist ein weiterer Fehler, ein schwerwiegender Fehler und läuft den Interessen der Menschen in Deutschland zuwider. Mit diesen Worten kommentierte Russlands Machthaber Wladimir Putin die Tatsache, dass die Bundesrepublik sich zu wehren wagte, nachdem die Behörden einen Angriff mit einer Sprengstoffdrohne am Flughafen Leipzig Anfang August eindeutig Russland zugeschrieben hatten. Ein schwerwiegender Fehler. War das eine Drohung? Russlands ehemaliger Präsident Medvedev, selten um apokalyptische Worte verlegen, wurde deutlicher. Deutschland verdiene direkte Schläge, etwa gegen Rüstungsbetriebe, befand der Kreml-Politiker. Und nun? Damit zunächst einmal willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Kai Küstner.
Und ich bin Stefan Niemann. Heute ist Freitag, der 4. September. Wir zeichnen diesen Podcast um 12.15 Uhr auf.
Die sehr klare und auch relativ schnelle Festlegung, die Spur führt nach Russland in Sachen Drohnenattacke Leipzig, hat Fragen aufgeworfen. Was macht Geheimdienste und Bundesregierung so sicher? Wie handfest sind die Beweise? Wie ist überhaupt der Stand der Ermittlungen? Das klären wir gleich mit dem Investigativjournalisten Jörg Diehl, dem Leiter der Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Das Team hat diese Woche Informationen veröffentlicht, die weit über das hinausging, was die beiden Minister Dobrindt und Wadephul am Dienstagabend zu diesem Fall preisgaben. Zum Beispiel zu zwei tatverdächtigen Männern.
Ich muss sagen, dass ich Stand heute kaum Zweifel habe, dass diese Tat für Russland geplant und ausgeführt wurde.
Warum er zu dieser Einschätzung gelangt, dazu gleich mehr im Interview mit Jörg Diehl. Die Rekonstruktion dieses Anschlags ist das eine. Die andere wichtige Frage, die sich daraus ergibt, lautet: Was folgt aus all dem nun, aus dem mutmaßlichen russischen Angriff und der deutschen Reaktion? Oder zugespitzt formuliert, befinden wir uns bereits im Krieg mit Russland? Und wenn ja, in welcher Art von Krieg? Russlands Machthaber Putin sieht das eindeutig so. Er redet ja ständig davon, dass der Westen in der Ukraine einen Stellvertreterkrieg gegen sein Land führe, was natürlich aus unserer Sicht zumindest einer Täter-Opfer-Umkehr gleichkommt, Stefan.
Und die Bundesregierung, die würde immer sagen, nein, wir sind nicht im Krieg mit Russland. Aber sie bemüht ja auch gern den Satz, wir befinden uns auch nicht mehr im Frieden, eben weil sie eine ganze Reihe sogenannter hybrider Angriffe bei uns Russland zuschreibt. Desinformationskampagnen, Hackerangriffe, Sabotageaktionen, Sprengstoffanschläge. Es ist also kompliziert und wir müssen feststellen, dass es auf der Skala von Krieg und Frieden viele Abstufungen gibt, sozusagen 50 Shades of War.
Und spätestens seit Afghanistan wissen wir ja, dass es eben diese vielen verschiedenen Schattierungen des Krieges gibt. Ob es jetzt genau 50 sind, das lassen wir mal dahingestellt. Aber der asymmetrische Krieg der Taliban zum Beispiel gegen die Bundeswehr war ja kein erklärter Krieg im klassischen Sinn. Folglich hat es auch Jahre gedauert, bis Deutschland sich überhaupt dazu durchrang, von Krieg in Afghanistan zu sprechen. Und genau diese Uneindeutigkeiten macht sich heute auch Russland zunutze, das erstens in allen Fällen bei diesen hybriden Angriffen die Verantwortung stets leugnet und den Westen immer mit dem Fragezeichen zurücklässt, war das jetzt wirklich ein Angriff, erfordert das gar eine NATO-Reaktion? Unser Gesprächspartner Jörg Diehl sagt übrigens ganz eindeutig, führt Russland seit Jahren und der Bundestagshack zum Beispiel liegt 11 Jahre zurück, bei dem von Russland aus auch das Postfach von Angela Merkel zum Beispiel ausspioniert wurde, einen hybriden Krieg gegen Deutschland.
Haben wir daraus Konsequenzen gezogen? Haben wir unsere Sicherheitsmaßnahmen verbessert? Nein. Wir haben immer so getan, als wären das lästige Zwischenfälle und sind dann sehr schnell zur Tagesordnung übergegangen und man muss sagen, das rächt sich jetzt.
Einer unserer klugen Hörer schreibt uns übrigens aktuell, er vermute, mit solcherlei Attacken wolle Russland eine scharfe NATO-Reaktion provozieren, um dann einen Vorwand zu haben, seinerseits ein NATO-Land anzugreifen. Ganz so weit sind wir noch nicht, aber siehe 50 Graustufen des Krieges, völlig ausschließen lässt sich das eben aus meiner Sicht auch nicht. Und Stefan, damit sind wir zumindest mal bei den Folgen dieses Angriffs von Leipzig. und bei den Konsequenzen, die dieser Angriff nach sich trägt.
Der ja laut Bundesanwaltschaft als schwerwiegender Angriff auf die Transport- und Logistikinfrastruktur in Deutschland gewertet wird. Ob das Bündel der von Innenminister Dobrindt und Außenminister Wadefuhl am Dienstag verkündeten Vergeltungsmaßnahmen auch als schwerwiegend gelten kann, darüber lässt sich trefflich streiten, Kai. Dazu zählen ja die Schließung des Generalkonsulats in Bonn und die damit verbundene Ausweisung zahlreicher russischer Diplomaten. Dazu zählen verschärfte Einreisekontrollen für Russen sowie ein härteres Vorgehen gegen die russische Schattenflotte. Mal wieder, sage ich, und in Klammern, mit den unter fremder oder gar falscher Flagge fahrenden Tankern sucht Russland bekanntlich die Sanktionen der USA und der EU buchstäblich zu umschiffen, Klammer zu. Und dann, last but not least, will Deutschland nun das russische Haus in Berlin schließen lassen, ein Kulturzentrum, das im Verdacht steht, als Tarnung für Spionagezwecke zu dienen.
Und was genau der russischen Schattenflotte droht, ist ja noch etwas unklar. Aber lass uns kurz über genau dieses russische Haus nochmal sprechen. Das ist ja jetzt nicht allen in Deutschland wirklich ein Begriff, denke ich.
Nein, das russische Haus in Berlin, das stammt noch aus DDR-Zeiten. Ich kenne es noch als Slawistikstudent aus dem Westen, der dann ab und zu nach Ost-Berlin reiste, als wir ja auf beiden Seiten der deutsch-deutschen Grenze hofften, Gorbatschows Glasnost und Perestroika würde der Welt ein, ja, demokratisches Russland bescheren. Und im Rückblick muss ich sagen, dass unsere Russland-Euphorie damals uns blind gemacht hat für die ja schon bekannten Verdachtsmomente, dass hinter der Fassade dieser Kulturinstitution im Herzen Berlins wohl nach Kräften Spionage betrieben wurde. Seit der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim, spätestens seit dem brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine, gilt das russische Haus in der Friedrichstraße 176 bis 179, so groß ist das Ding, es gilt als Instrument von Putins Propaganda und Spionage. Und französische Sicherheitsbehörden interessanterweise sehen es als reine Tarnung für Geheimdienstumtriebe schon länger und verweisen dann auf auffällig hohen Strom- und Wasserverbrauch sowie auf verdächtige Handy- und GPS-Signale. Die Frage ist also weniger, Kai, warum der Vertrag mit dem russischen Haus gekündigt wird, was übrigens frühestens im Sommer 2027 zur Schließung führen würde. Die Frage ist eher, warum es nicht längst dicht gemacht wurde.
Dann kommen wir mal zu Russlands Reaktion auf diese Doppelpressekonferenz von Dobrindt und Wadefuhl. Also auf die eindeutige Zuschreibung, hinter dem Sprengstoffdrohnenanschlag am Flughafen Leipzig-Halle stecke eben Russland. Und kommen wir auf die Strafmaßnahmen, wenn man so will, zu sprechen.
Ja, Russland hat ja schon wiederholt bestritten, für den Drohnenvorfall verantwortlich zu sein. Und Präsident Wladimir Putin, der warf Deutschland am Dienstag nun vor, Beweise manipuliert zu haben, um Moskau die Schuld zuzuschieben. Wie erwartet hat man das im Kreml nicht kommentarlos hingenommen, sondern sozusagen symmetrisch oder spiegelbildlich reagiert. Russland schließt nun also mehrere Niederlassungen des Goethe-Instituts. Betroffen seien die Standorte in Moskau, St. Petersburg und Nowosibirsk. Das kündigte Außenminister Sergej Lavrov am Donnerstag an. Dieser Schritt sei eine Frage der Selbstachtung.
Nachdem nun die Bundesregierung diese öffentliche Zuschreibung Russlands getätigt hatte, welche Reaktionen gab es darauf aus Brüssel zum Beispiel?
Ja, ausgesprochen solidarische kann man sagen. Die EU will als Reaktion auf die neuen Erkenntnisse weitere Sanktionen gegen Russland verhängen. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas sagte bei Beratung der Außenminister in Irland, es liefen bereits Vorbereitungen, um 1600 weitere Personen und Unternehmen mit Verbindungen zum militärisch-industriellen Komplex Russlands mit Strafmaßnahmen zu belegen. So wird das dann immer formuliert und möglicherweise würden weitere hinzukommen. Ein weiteres Sanktionspaket, also das 22., wenn ich mich nicht verzählt habe. Und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte am Rande eines Treffens mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte am Mittwoch in Brüssel, wäre der Angriff von Leipzig erfolgreich gewesen, hätte er enorme Schäden verursacht und möglicherweise sogar Menschenleben gekostet.
This was an attack. Dies war ein Angriff unter Verwendung militärischen Materials, ausgeführt von russischen Agenten auf dem Boden der Europäischen Union. Wir werden das nicht tolerieren. Wir stehen in voller Solidarität an der Seite Deutschlands. Und falls die Absicht war, die EU dazu zu bringen, die Unterstützung für die Ukraine zu überdenken, kann ich nur sagen, es hat meine Entschlossenheit nur bestärkt.
Also Einschüchterung werde nicht funktionieren, schon so das Signal von von der Leyen und demonstrativ an ihrer Seite stand, wie gesagt, NATO-Generalsekretär Mark Rutte, der auch eine Botschaft Richtung Moskau schickte.
Falls Russland denkt, wir würden uns durch die Drohungen spalten lassen, oder falls sie denken, dies würde uns abschrecken von der Unterstützung der Ukraine, dann irren sie sich. Unsere Geschlossenheit ist nicht erschüttert. Unsere Unterstützung der Ukraine ist eindeutig.
Das sollte stark und entschlossen klingen, ist aber ja eher ein niederschwelliges Instrument, oder? Deshalb die Frage, warum hat die NATO nicht noch deutlicher reagiert oder vielmehr, warum hat Deutschland nicht eine eindeutigere Reaktion eingefordert? Der mit den Sprengstoffdrohnen angegriffene Flughafen dort in Leipzig ist ja nicht nur ein Frachtdrehkreuz für Deutschland und wichtig für die Ukraine, sondern auch Logistikzentrum für das Verteidigungsbündnis letztlich.
Ja, das stimmt. Und natürlich hätte die NATO auch Artikel 4 anwenden können, der ja Beratung der Verbündeten für genau den Fall vorsieht, dass sich ein NATO-Staat von außen gefährdet sieht, was ja eindeutig so war. Weder die Bundesregierung noch das Bündnis haben aber offenbar ein Interesse daran, sich zu diesem Zeitpunkt derart alarmiert zu zeigen. Genau das wolle Putin ja erreichen, heißt es in Brüssel. Das hatte ja auch der Hörer vermutet, den du gerade zitiert hast. Was wir aber registrieren, Kai, sind deutlichere Zuschreibungen russischer Sabotageakte und Warnungen vor künftigen Bedrohungen in etlichen NATO-Staaten. Jüngstes Beispiel ist Dänemark, das entschieden hat, seine Bevölkerung zu warnen. Der dortige Nachrichtendienst PET warnt vor konkreten russischen Sabotageplänen. Das hat Emil Gräsholm, der Chef der Spionageabwehr der Zeitung Berlingske, gesagt. Ziel der Sabotage soll vor allem die dänische Rüstungsindustrie sein, besonders Unternehmen, die Waffen und Munition für die Ukraine produzieren. Der dänische Geheimdienst geht davon aus, Kai, dass Russland unter anderem Brandstiftungen plant. Hauptziel sei, Lieferungen in die Ukraine zu stoppen. Gleichzeitig solle Angst verbreitet werden, damit Dänemark die Unterstützung der Ukraine aufgibt oder zurückfährt. Russische Geheimdienste versuchen laut PET außerdem so wörtlich, ganz normale Dänen für ihre Operationen anzuwerben, etwa Fotos und Videos von Firmengeländen zu machen, mutmaßlich für spätere Sabotageakte. Erhöhte Aufmerksamkeit gilt also auch beim Nachbarn im Norden, der kritischen Infrastruktur und ihrem Schutz.
Wir sprechen gleich noch über die aktuelle Lage in der Ukraine und auch über Nahost. Aber vorher können wir an genau dieser Stelle ziemlich nahtlos anschließen und zu unserem heutigen Schwerpunkt kommen. Die Bundesregierung hat Russland eindeutig als Verantwortlichen für den Drohnenangriff in Leipzig benannt und das relativ schnell, keinen Monat nach der Attacke mit einer Sprengstoffdrohne. Nach der entsprechenden Ankündigung dauerte es dann nur wenige Minuten, bis Kritik laut wurde, unter anderem von der AfD oder auch dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Kurz danach auch von Russlands Machthaber Putin. Deutschland habe ja gar keine echten Beweise vorgelegt. Über das, was wir mit Sicherheit wissen, über das, was noch im Dunkeln liegt und wie die Bundesregierung überhaupt zu dieser Überzeugung gelangte, dass Russland dahinter steckt, spreche ich mit meinem NDR-Kollegen Jörg Diehl, Leiter der Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Jörg Diehl ist gut vernetzt, gerade was die Geheimdienste angeht, und er hat gemeinsam mit einem Investigativteam diesen Fall Leipzig intensiv untersucht. Jörg, du musst mir jetzt keine Prozentzahlen nennen, das ist ja immer so ein bisschen schwierig. Also du musst jetzt nicht sagen, ob es zu 30, 70 oder 100% sicher ist, dass die Spur wirklich nach Russland führt. Aber ist die Beweislast aus deiner Sicht erdrückend?
Also da bin ich sehr froh, dass ich keine Prozentzahlen nennen muss. Das würde mir wirklich schwerfallen, da jetzt ein Etikett drauf zu kleben. Aber ich versuche es vielleicht mal so. Ich recherchiere ja seit vielen Jahren zu Nachrichtendiensten und auch insbesondere zu den russischen Geheimdiensten. Ich habe mich mit Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel mit den Attacken auf Alexei Nawalny beschäftigt, mit dem Bundestagshack, mit dem Tiergartenmord und alles Taten, hinter denen Moskaus Agenten standen. Und ich muss sagen, dass ich Stand heute kaum Zweifel habe, dass diese Tat für Russland geplant und ausgeführt wurde. wie intensiv russische Spione eingebunden waren in die Tatplanung, in die Tatausführung, werden die Ermittlungen zeigen müssen. Und oft ist es natürlich in dieser Welt der Geheimdienste so, dass man am Ende nicht die ganz eindeutigen Beweise hat, weil es natürlich zum Wesenszug und zum Werkzeugkasten von Geheimdiensten gehört, dass sie tarnen, täuschen und falsche Spuren legen.
Aber dann gehen wir doch mal mitten hinein in diese Recherchen. Reden wir vielleicht von Hinweisen statt von Beweisen. Ihr habt ja zum Beispiel recherchiert, dass offenbar zwei Personen mit russischem Pass federführend gewesen sein sollen bei diesem Angriff.
Ja, fangen wir vielleicht mit dem einen an. Ein Belarusse, der auch die russische Staatsbürgerschaft hat. Von ihm haben die Ermittler eine DNA-Spur gefunden an einem der Geräte, die am Tatort zurückgelassen worden waren. Und er ist in der Vergangenheit offenbar schon mit dem Gesetz in Konflikt gekommen, und zwar mit Straftaten im Baltikum aufgefallen, weshalb dort seine DNA gespeichert war. Der andere mutmaßliche Täter, den die Ermittler im Visier haben, ist lettischer und russischer Staatsbürger. Er soll sich aber nach offiziellen Angaben aus Lettland in den vergangenen Jahren vorrangig um Russland aufgehalten haben. Dieser Mann wiederum gilt als Instrukteur und Logistiker dieser Operation, und der soll auch Kontakt zu russischen Geheimdiensten haben. Interessant an ihm ist, dass er einige Tage vor dieser Operation in Leipzig eingereist ist nach Deutschland, sich dann in Richtung Leipzig bewegt hat, in einem Mietwagen übrigens vom Flughafen BER aus kommt, und zwei Tage vor dem Anschlagsversuch hat er dann das Land wieder verlassen, wie unsere Recherchen ergeben haben.
Das klingt ja alles dann schon nach einer sehr heißen Spur. Ist denn dann auch eindeutig nachzuweisen, dass es eben diese Verbindung zum russischen Geheimdienst gibt, oder ist das schwierig?
Also abgesehen von diesen Männern weisen eben auch andere Spuren in Richtung Russland, allen voran der Sprengstoff, den man ja entdeckt hat, weil er eben nicht explodiert ist. Dass diese Sprengstoffarten Semtex und Hexogen sind militärische Substanzen, die man eben nicht selbst herstellen kann, wie man es bei islamistischen Anschlägen zum Beispiel häufig ja gesehen hat, sondern die werden von Militärs und Geheimdienstlern eingesetzt. Man braucht also schon entsprechende Kontakte, um da ranzukommen. Und dann gibt es wiederum bestimmte Einstellungen und auch Modifikationen, Umbauten dieser Drohnen, die in der Vergangenheit auch schon bei anderen Sabotageoperationen festgestellt wurden, die man Russland zuordnen konnte. Und zu guter Letzt ist auch die Machart dieses gefundenen Sprengsatzes bekannt aus Operationen, die Russland durchgeführt hat. Und vielleicht eine Sache noch, die Zielauswahl. Ganz offensichtlich sollten ja ukrainische Transportmaschinen angegriffen werden, mit denen auch Waffen und Munition geflogen werden. Natürlich würde deren Ausfall ganz wesentlich Russland im Krieg gegen die Ukraine helfen.
Also scheint das verwendete Material und auch die Ziele eindeutig Russlands Handschrift zu tragen. Jetzt soll ja eine entscheidende Rolle neben den beiden Männern, die du genannt hast, einer davon ein möglicher Instrukteur, sollen eine entscheidende Rolle auch diese sogenannten Wegwerfagenten gespielt haben. Also das sind ja Menschen, die angeworben werden, Dinge im Auftrag von Geheimdiensten zu tun, ohne dass es dann leicht ist, ihnen eine Verbindung nachzuweisen hinterher. Ihr habt ja viel dazu recherchiert, zu diesen sogenannten Wegwerfagenten. Spielen die eine wichtige Rolle? Ist das so in diesem Fall? Kann man das schon sagen?
Also das ist natürlich noch schwer zu sagen, wie stark angebunden diese Männer, die da in den Verdacht geraten sind, an russische Dienste waren. Insgesamt kann man sagen, die Tatvorbereitung scheint sehr professionell gewesen zu sein, die Tatausführung offensichtlich weniger professionell. Es hat ja am Ende nicht funktioniert. Eine Drohne ist sogar ja außerhalb des Flughafengeländes explodiert. Also man kann vielleicht daraus ablesen, dass da sogenannte Wegwerfagenten zum Einsatz gekommen sind. Vielleicht um den Begriff einmal zu erklären. Im Kalten Krieg war es ja so, dass im Grunde genommen Russland Sabotageoperationen mit hauptamtlichen Agenten ausgeführt hat, im Wesentlichen zumindest. Und diese Strategie hat sich teilweise auch aus der Not heraus in den vergangenen Jahren stark verändert. Russland setzt also viel stärker als früher auf Freiwillige, auf Leute, die angeworben werden, die aus verschiedenen Gründen sich eben den russischen Diensten zur Verfügung stellen, bestimmte Dinge zu tun. Teilweise tun sie das, weil sie dafür bezahlt werden. Teilweise tun sie das aus Überzeugung. Manche sind womöglich auch psychisch labil, also es ist im Grunde genommen ein Modus operandi, wie wir ihn vom Islamischen Staat zum Beispiel kennen, der ja in den vergangenen Jahren gerade auch in Europa immer wieder auch Leute von außen angestachelt, motiviert, inspiriert hat. Und diese Vorgehensweise haben die Russen eben adaptiert und setzen sie jetzt auch ein in Spionageoperationen und Sabotageoperationen in ganz Europa.
Und lässt sich nach allem, was ihr recherchiert habt, eindeutig schon rekonstruieren, wie dieser Angriff da in Leipzig genau abgelaufen ist?
Also in allen Details lässt sich das noch nicht rekonstruieren. Was aber klar ist, ist eben, dass am Abend des 4. August eine Drohne auf das Flughafengelände geflogen ist, von außerhalb des Zauns gesteuert wurde. An dieser Drohne war ein Sprengsatz befestigt, der sich wiederum in einer Konservendose befand. Die Drohne wurde dann auf die Antonov-Frachtmaschine zugesteuert, die dort geparkt war. Sie stieß mit ihr auch wohl zusammen. Dieser Aufprall hat aber die Bombe nicht ausgelöst, wie es wahrscheinlich geplant war, sondern hat dieses Gerät, diese Konstruktion so beschädigt, dass sie zu Boden gefallen ist und dort über Stunden dann lag vor dieser Frachtmaschine, bis dann irgendwann sehr viel später der Fahrer eines Touristenbusses, der da unterwegs war, diese Drohne da gesehen hat, entdeckt hat und dann eben die Sicherheitskräfte alarmiert hat.
Bei allem, was du uns jetzt geschildert hast, kannst du etwas sagen über die Quellen, derer ihr euch bedient habt, oder ist das schwierig?
Ja, es ist natürlich schwierig, weil man als Journalist natürlich nicht so gerne über Quellen spricht. Vielleicht so viel, also unser Team von NDR, WDR und SZ recherchiert ja seit vielen Jahren in Sicherheitsbehörden und ist da auch sehr gut vernetzt. Also wir sprechen mit Beamtinnen und Beamten, die mit der Sache zu tun haben, und auch im politischen Berlin lassen sich natürlich Informationen aufnehmen. Aber natürlich ist das ein heikler Bereich der Recherche, deswegen würde ich da jetzt ungern zu sehr ins Detail gehen.
Aber das jetzt alles zusammengenommen, teilst du denn die Kritik, dass Bundesinnenminister Dobrindt und der Außenminister Wadephul bei dieser Pressekonferenz, die ja am Dienstag am frühen Abend stattfand, nicht genug Beweise vorgelegt hätten?
Also mich hat jedenfalls die Geschwindigkeit überrascht, mit der die Bundesregierung reagiert hat. Eine Attribution vorzunehmen, wie das im Jargon der Nachrichtendienste heißt, also mit dem Finger auf ein Land zu deuten, das verantwortlich sein soll, das hat in der Vergangenheit sehr, sehr viel länger gedauert. Ich habe ja gesagt, ich habe mich mit dem Bundestagshack zum Beispiel beschäftigt, 2015 war der, oder dem Tiergartenmord 2019, beides russische Taten. Da hat es Jahre gedauert, bis die Bundesregierung öffentlich Moskau angeklagt hat. Jahre. Und damals, als das dann geschehen ist, waren die Ermittlungen abgeschlossen. Man konnte also sehr viel leichter, sehr viel mehr Karten auf den Tisch legen. Und offensichtlich hat Berlin sich diese Zeit nun nicht nehmen können oder wollen, warum auch immer. Weshalb dann aber in der Folge eben vieles ungesagt bleiben musste, was für die Ermittlungen eben vielleicht noch wichtig werden könnte und deswegen geschützt werden muss.
Apropos Ermittlungen, die laufen ja weiter. Was könnte da noch zutage gefordert werden? Ist das schon klar?
Mein Eindruck ist, dass die Identifikation zwar von ersten Tatverdächtigen gelungen ist, dass da aber natürlich noch mehr Menschen in diese Operation involviert gewesen sein könnten. Und die Ermittlungen laufen jetzt auf ganz vielen Feldern zugleich. Also natürlich ist die Kriminaltechnik wichtig. Man schaut sich an, welche Spuren sich an den Drohnen finden oder an den Geräten, die man dort eben gefunden hat an dem Flughafen. Man schaut sich SIM-Karten an, die dort verbaut waren. Man guckt sich die Routen des Mietwagens an, mit dem eben dieser eine Instrukteur unterwegs gewesen ist, und liest da zum Beispiel den Speicher des Navigationssystems aus. Es werden Videos gesichtet, Funkzellendaten gerastert, es werden Informationen von Nachrichtendiensten ausgewertet, und das BKA geht da wirklich mit einem wahnsinnigen Kräfteansatz zu Werke. Und trotzdem muss man sagen, bei solchen Fällen, diese Täter, wenn man sie dann erstens identifiziert hat, zweitens am Ende gefasst werden, ist natürlich vollkommen ungewiss. Also nach dem Bundestagshack 2015 zum Beispiel ist es zwar gelungen, Agenten des russischen Militärgeheimdienstes GRU zu identifizieren als verantwortliche Hacker, aber die sind natürlich nie festgenommen worden, weil sie Russland eben nie verlassen haben. Und auch bei denjenigen, die da jetzt eben eine Rolle gespielt haben könnten, ist es wohl sehr wahrscheinlich, dass sie sich nicht mehr im Schengen-Raum aufhalten, sondern sehr wahrscheinlich eben in Russland sind.
Jetzt muss man ja sagen, dieser Angriff reiht sich ja ein in eine ganze Kette von Vorfällen. Oder vielleicht sollte man sogar sagen, dieser Angriff in Leipzig sticht hervor aus dieser Kette in den letzten Monaten und Jahren. Du hast uns ja berichtet, du beschäftigst dich mit dem Thema seit über einem Jahrzehnt. Würdest du auch zu der Erkenntnis gelangen, dass Russland einen hybriden Krieg gegen uns, gegen die Bundesrepublik Deutschland führt?
Ja, eindeutig, ja. Also seit Jahren übrigens schon. Und der Bundestagshack, bei dem russische Agenten übrigens in das Postfach von Angela Merkel eingedrungen sind, der war vor 11 Jahren. Und der Tiergartenmord, immerhin ein staatsterroristischer Auftragsmord in unserer Hauptstadt, war vor 7 Jahren. Haben wir daraus Konsequenzen gezogen? Haben wir unsere Sicherheitsmaßnahmen verbessert? Nein. Wir haben immer so getan, als wären das lästige Zwischenfälle und sind dann sehr schnell zur Tagesordnung übergegangen. Und man muss sagen, das rächt sich jetzt.
Und das bedeutet, Deutschland ist aus deiner Sicht gegen solche Angriffe, zum Beispiel auch auf sensible Infrastruktur, bislang nicht ausreichend gewappnet.
Ja, Deutschland ist, glaube ich, sehr schlecht gerüstet und rüstet sich im Schneckentempo. Ich habe manchmal den Eindruck, in den vergangenen Monaten haben wir vielfach die Bilder gesehen von Innenministern von Bund und Ländern, die sich also mit allerlei Drohnenabwehrgerätschaften fotografieren und filmen lassen. Ich finde das schon fast ein bisschen frech, weil es in Wahrheit überhaupt nicht gelungen ist, flächendeckend verlässliche Drohnenabwehrsysteme zu installieren und hier der Eindruck erweckt wird einer Wehrhaftigkeit, die in der Realität überhaupt nicht besteht.
Was diese Drohnenüberflüge auch über sensiblen Einrichtungen, also wir kennen das ja von Bundeswehrstandorten, angeht, so ist es ja bislang nur selten gelungen, tatsächlich den Urheber eindeutig festzustellen. Müsste genau da noch nachgearbeitet werden aus deiner Sicht?
Ja, es müsste, glaube ich, an sehr, sehr vielen Stellen nachgearbeitet werden. In den allermeisten Fällen wird ja tatsächlich nie geklärt, um was für Drohnen es sich gehandelt hat, die da gesichtet wurden, weil eben erstens die Drohnen nicht gesichert werden können und auch zweitens die Piloten nicht entdeckt werden. Also ein Beispiel, mit dem wir uns vor einiger Zeit beschäftigt haben, da schwebte also über Stunden vor einiger Zeit eine Drohne über einem sehr, sehr sensiblen Bundeswehrstandort in Euskirchen. Diese Drohne hatte eine Spannweite von fast 4 Metern und am Boden stehen Polizisten und Militärpolizisten und schauen dieser Drohne zu. Und keiner kann irgendwas machen oder irgendwie eingreifen und am Ende sind alle zur völligen Untätigkeit verdammt.
Wobei sich an der Gesetzeslage da jetzt einiges geändert hat. Glaubst du, das kann Abhilfe schaffen?
Also ich finde, die Geschwindigkeit, mit der wir uns auf diese Bedrohungslage einstellen, einfach viel zu gering. Was Drohnen anrichten können, sehen wir jetzt seit mehr als 4 Jahren in der Ukraine. Leute, die teilnehmen an Runden, in denen über Drohnenabwehrtechnik diskutiert wird, beschreiben mir immer noch, dass wahnsinnig viel Bürokratie gewälzt wird, dass es um Zuständigkeiten geht zwischen Bund und Land, zwischen Polizei und Militär und dass man den Eindruck hat, dass man eigentlich keinen Schritt vorankommt. Und ich glaube, man braucht ganz viel. Also man braucht gesetzliche Verbesserungen und Vereinfachungen. Man braucht mehr Technik, mehr Personal. Ich glaube, es führt auch keinen Weg umhin, Infrastruktur dadurch zu schützen, dass man Unternehmen verpflichtet, sich selbst zu schützen und dass diese Unternehmen sich dann auch befähigen, sich selbst zu schützen. Und am Ende gehört auch Wahrheit dazu und Wahrhaftigkeit, nämlich, dass wir uns eingestehen, dass es eben keinen vollständigen Schutz geben kann und dass zur Resilienz am Ende auch gehört, dass wir vielleicht nicht alles verhindern können, aber dass wir in der Lage sind, Dinge wieder schnell herzustellen, instand zu setzen, zu reparieren.
Jörg, vielen Dank, dass du all diese Erkenntnisse mit uns geteilt hast.
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
Jörg Diehl war das, Leiter der Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Und dann, Stefan, schwenken wir, wie besprochen, den Scheinwerfer von Deutschland nochmal auf die Ukraine, die sich ja derzeit besonders massiven Luftangriffen Russlands ausgesetzt sieht. Wie ist die aktuelle Lage?
Ich will mich tatsächlich auf Kiew und Odessa konzentrieren, zwei Städte, die nun seit mehr als einer Woche heftigst angegriffen werden, wobei sich für die Bevölkerung vor allem eines dramatisch geändert hat, Guy. Während Russlands Terror aus der Luft früher fast ausschließlich nachts über die ukrainischen Städte hereinbrach, erfolgen die Angriffe mit Drohnenschwärmen vor allem nun auch am helllichten Tag. Nach oft schlaflosen Nächten wird nun also zusätzlich der Alltag der Menschen mit dauerndem Luftalarm unterbrochen. Und Beobachter vermuten, so wolle Russlands Herrscher das ukrainische Volk in Erschöpfung und Resignation bomben und eine neue Fluchtwelle auslösen. Zur Vorbereitung unserer nächsten Ukraine-Reise telefonieren wir ja gerade besonders häufig mit Menschen, die wir als bewunderungswürdig resilient erlebt haben. Aber dieser Dauerbeschuss bringt sie spürbar an ihre Grenzen. Und Präsident Zelensky beschreibt die Lage in sozialen Netzwerken so.
In vielen Städten und Gemeinden hört der Luftalarm praktisch nicht auf, wegen der Gefahr durch russische Drohnen mit Jetantrieb. Die Russen haben einen neuen Weg gefunden zu eskalieren und sie haben nicht die Absicht, langsamer zu machen.
Ja, und die russische Armee verstärkt seit einiger Zeit spürbar die Angriffe auf Verteilzentren für Lebensmittel, auf Tiefkühllager, auf Versandzentren von Onlinehändlern und auf Baumärkte in der Ukraine. So ist ein großes Medikamentenlager in der ukrainischen Stadt Boryspil bei Kiew Medienberichten zufolge durch einen russischen Luftangriff beschädigt worden. Das Internetportal Ukrainska Pravda schrieb, es handele sich um eins der größten spezialisierten pharmazeutischen Lager in der Ukraine. Diese hatte in den vergangenen Wochen bekanntlich ihrerseits viele Versandzentren der russischen Online-Riesen Wildberries und Azon attackiert. Dies allerdings mit der Begründung, dort würde sich das russische Militär mit Drohnen und Material versorgen. Aber zurück zur ukrainischen Zivilbevölkerung, Kai, für sie sind Russlands jetgetriebene Drohnen wirklich eine neue, tödliche Gefahr.
Und wie reagiert die ukrainische Regierung genau darauf?
Ja, die versucht möglichst rasch Abwehrdrohnen gegen die schnellen Shaheds zu entwickeln. Prototypen soll es schon geben. Wir kennen ja dieses Technologiewettrennen oder Technikwettrennen auch vom Gefechtsfeld. Eine Kriegspartei entwickelt eine Waffe oder eine Angriffsmethode, dann findet die andere ein Gegenmittel. Was wir Momentum nennen, das wechselt dann immer mal wieder die Seiten, jetzt gerade wohl zugunsten der Angreifer. Kiew sucht also eine Hardware-Lösung dafür. Die ukrainische Führung will aber auch den für die Zivilbevölkerung brutal ermüdenden Zustand dieses Daueralarms zu dämpfen durch abgestufte Warnungen. Wir beide kennen diesen einen Sirenenton von unserer letzten Ukraine-Reise, der in einer gefährdeten Stadt oder Region dann für alle drohenden Luftangriffe verwendet wird. Künftig soll es eine rote und eine gelbe Alarmstufe geben, mit also zwei unterschiedlichen Warntönen für die Sirenen. Gelb für vergleichsweise weniger gefährliche Drohnen und rot für Gleitbomben und ballistische Raketen. Bei Gelb würden dann Busse und Bahnen vielleicht umgeleitet, aber nicht zum Stillstand gebracht. Und Zelensky hat der Bevölkerung außerdem versprochen, die Warnung geografisch enger zu fassen, also genauer zu machen, damit nicht dauernd alle aufgeschreckt werden und sich in Keller, Bunker oder U-Bahn-Tunnel flüchten, obwohl gerade nur ein Stadtteil im Visier der Russen liegt. Eine neue Herausforderung für die gestresste Luftverteidigung des Landes, so Zelensky.
Wir haben diesen Krieg nicht gewählt und wir wollten ganz sicher auch diese Eskalation nicht. Es ist allein Russlands Wunsch, Putins Wunsch, den Krieg zu verlängern und das Ausmaß der Luftangriffe zu verstärken. Es war Russlands Aggression, die den Himmel über der Ukraine, über Europa, über Russland selbst gefährlich gemacht hat. Schließlich sind die ersten Raketen, die ersten Drohnen von Russland abgefeuert worden. Sie kamen aus dem russischen Luftraum über unsere Grenze.
Damit macht Zelensky ja erneut deutlich, dass ukrainische Luftangriffe auf militärische Ziele und auf kriegsrelevante Infrastruktur in Russland lediglich ein Akt der Selbstverteidigung sind. Warum betont er das gerade jetzt so sehr?
Weil sich eine Ankündigung anschließt, und zwar diese.
Сьогодні ми хочемо попередити кожну авіакомпанію.
Wir warnen heute jede Airline, die den russischen Luftraum nutzt, jeden Versicherer und alle, die immer noch russische Flughäfen nutzen. Der Luftraum über Russland wird komplett unsicher sein. Die Ukraine will die zivile Luftfahrt nicht bedrohen, nicht ein einziges Flugzeug, aber es werden einfach sehr viele Drohnen im Himmel über Russland sein, das sollte man berücksichtigen. Russland wird die Bevölkerung darüber natürlich nicht richtig informieren, aber der von Russland begonnene Krieg sorgt nun dafür, dass Russlands Luftraum effektiv tief geschlossen sein wird.
Про це не повідомляє, як належить, але російське небо де факто буде закриватись.
Air Tanzania ist übrigens die weltweit erste Fluggesellschaft, die nun angekündigt hat, Flüge nach Russland einzustellen. Aber so völlig neu ist ja diese ukrainische Taktik auch wieder nicht. Russische Flughäfen durch Drohnenangriffe oder auch durch Überflüge zur vorübergehenden Schließung zu zwingen. Wir kennen ja diese Bilder von stundenlang gestrandeten Urlaubern an den Airports von Moskau und St. Petersburg. Die gab es ja auch schon im vergangenen Sommer.
Ja, das stimmt. 217 Mal ist das seit dem 1. Januar 2025 schon passiert. Das habe nicht ich nachgezählt, sondern die Novaya Gazeta Europe. Und die hat dabei Daten der russischen Luftfahrtbehörde verwendet. Aber wenn Selenskyj ernst macht mit seiner Drohung, künftig pro Tag 1.000 statt 300 Drohnen gegen Russland einzusetzen, dann werden künftig weit häufiger zivile russische Flugzeuge am Boden bleiben müssen, das ist klar. Und Kreml-Chef Wladimir Putin hat die vom ukrainischen Präsidenten angedrohte Blockade des russischen Luftraums schon als Terrorismus bezeichnet. Putin kritisierte auf dem östlichen Wirtschaftsforum in Vladivostok, wo er zu Gast war, dass es im Westen bisher keine Reaktion darauf gegeben habe. Die westlichen Verbündeten der Ukraine werden auf diese Weise, so wörtlich, zu Mitteilnehmenden am internationalen Terrorismus, sagte Putin. Zudem würden dadurch mögliche Verhandlungen über ein Ende des Krieges erschwert. Klassisch Kreml, würde ich sagen, Kai.
Und diese Verhandlungen sollen ja irgendwie weitergetrieben werden. Jedenfalls sollen die Trump-Abgesandten Witkow und Kushner ja am Wochenende in Russland und der Ukraine sein. Gucken wir mal, was daraus wird. Wenn wir jetzt unseren Podcast-Titel 50 Shades of Krieg, also 50 Abstufungen, 50 Schattierungen des Krieges, uns nochmal in Erinnerung rufen und auf den Nahen Osten anwenden, Stefan, sind wir da eigentlich näher an einem Wiederaufflammen des Krieges oder sind wir näher an einem Friedensschluss?
Ja, schwer zu sagen, immer noch in between wahrscheinlich. Zwar beteuern die Vermittlerstaaten Pakistan und Katar, es gebe immer noch Hoffnung auf eine Verhandlungslösung zwischen dem Iran und den USA. Aber das wirkt zunehmend wie Wunschdenken, weil eben nicht mal die Waffen verlässlich schweigen. Nach Wochen relativer Ruhe gab es in der Nacht zum Montag und dann auch am Dienstag Luftschläge des US-Militärs auf Ziele im Iran. Und das Regime in Teheran ließ daraufhin amerikanische Stützpunkte in Jordanien mit rund einem Dutzend ballistischen Raketen beschießen. Und Bahrain und Kuwait lösten Luftalarm wegen Angriffen mit Drohnen aus. Der Iran ignorierte also einmal mehr die Warnungen Donald Trumps. Der US-Präsident hatte am Dienstag auf dieser Plattform mit dem aus meiner Sicht doppelt irreführenden Namen Truth Social gedroht.
Sie werden erneut getroffen werden, viel härter. Aber es wird noch nicht der größte Angriff von allen sein, der in den Startlöchern steht. Und wenn der vorbei ist, wird nicht mehr viel übrig sein von der Islamischen Republik Iran.
Das kommt uns ja so ein bisschen bekannt vor. Man könnte fast sagen, Trump klingt inzwischen ein wenig wie sein eigenes Echo. Und Teherans Angriffe zeigen ja, dass dies im Iran eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel Eindruck macht. Man habe in den Golfstaaten lediglich militärische Ziele angegriffen, heißt es dazu aus der iranischen Hauptstadt. Wie lautet die Darstellung der USA da?
Ja, die ist natürlich anders. Das Zentralkommando der US-Streitkräfte CENTCOM schreibt bei X, die amerikanischen Luftschläge seien eine Vergeltung für iranische Versuche gewesen, die kommerzielle Schifffahrt in der Straße von Hormuz zu attackieren, sowie US-Truppen in der Region. Man habe deshalb Flugabwehrstellungen, Radarsysteme, Minenverlegetechnik und Kommunikationssysteme angegriffen. Den USA wird vom iranischen Regime wiederum vorgeworfen, dabei am 1. September unschuldige Zivilisten getötet zu haben. Bei einem der Angriffe hätten Splitter eine Hochzeitsfeier im Süden des Landes getroffen. Im kleinen Küstenort Kuhestak seien mindestens 4 Menschen getötet worden, darunter ein 4-jähriges Kind. Es habe fast 70 Verletzte gegeben, viele von ihnen Kinder. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmail Bakai, verurteilte den Angriff als Teil einer ganzen Reihe von Gräueltaten, die die USA begangen hätten, und er kritisierte die Weltgemeinschaft, sie normalisiere diese Bombardements.
Und wie reagiert Washington darauf?
Ja, das US-Militär teilte zumindest mit, man prüfe die Berichte. 2 US-Beamte sagten noch, das Militär habe in der Gegend um Kuhestak einen Fernmeldeturm angegriffen. Der liegt laut Satellitenbildern nur 135 Meter vom Ort der Hochzeitsfeier entfernt. Es deutet also einiges darauf hin, dass es die Amerikaner tatsächlich waren, die diese Feier getroffen haben. Der US-Vizepräsident J.D. Vance sagte am Donnerstag bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus, die USA untersuchten den Vorfall. Und dieser Vorfall, der weckt natürlich Erinnerungen, Kai, an den Einschlag einer Rakete in einer iranischen Grundschule im Februar, bei dem nach iranischen Angaben jedenfalls mehr als 175 Kinder und Lehrer getötet wurden. Mein Fazit, das Inferno eines Krieges ist schnell entfacht, das Löschen ungleich schwieriger, wie Präsident Trump nun lernen muss. Denn das Wiederaufflammen dieses Krieges widerspricht ja auch den von ihm selbst verbreiteten Plänen, er wolle den Iran künftig nicht mehr militärisch, sondern durch wirtschaftlichen Druck bezwingen. Seinem Lieblingssender Fox News hat Trump am Dienstag noch mitgeteilt, wie er Irans Führung sieht. Sie höre nicht auf, sie sind verrückt und sie sind dumm.
Was für ein Schlusswort. Vielen Dank, Stefan, für diesen ausführlichen Überblick. Und das war's für heute mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag, wie gewohnt. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Kai Küstner
und Stefan Niemann. Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch und vergeben das Prädikat absolut hörenswert.
Bei 11KM, der Tagesschau-Podcast, seid ihr mittendrin. Von Montag bis Freitag tauchen wir mit euch ab in ein Thema in aller Tiefe. Ihr hört Hintergründe zu aktuellen Nachrichten, spannende investigative Recherchen mit Journalisten und Journalistinnen der gesamten ARD. Zum Beispiel, welche Spuren in den Epstein-Files nach Europa führen, wie Standortdaten von unseren Handys online zum Kauf angeboten werden, ohne dass wir davon wissen, oder welcher Einfluss die neue Rechte auf Deutschland hat. 11KM, der Tagesschau-Podcast. Zu Hause sind wir in ARD Sounds. Ihr findet uns aber auch überall, wo es sonst gute Podcasts gibt.